Straße des Lebens. Und einen Vers zuvor heißt es, und ich, Jesus, sage durch einen Engel der Gemeinde, ich bin die Wurzel. Ich bin die Wurzel. Und wie wunderbar ist es, dass wir heute uns Gedanken darüber machen können, was wir in dieser Wurzel, Jesus Christus, unserem Herrn, haben dürfen. Er selbst sagt in der Offenbarung 5,5, ich bin die Wurzel Davids. Halleluja. Und wir dürfen nun als wiedergeborene, erlöste Kinder Gottes verwurzelt sein in diesem wunderbaren Wurzelstock in Jesus Christus, unserem Herrn. David hat uns da einen wunderbaren Hinweis gegeben, als er da das messianische Königreich starten konnte. Und wir können sehen, was Gott mit einem wunderbaren Volk Israel nun vorhat. Wir sollen in Jesus Christus verwurzelt sein. Paulus sagt es in Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 6 und 7. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, verwurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, überreich in Danksagung. Und das wollen wir heute Morgen auch erleben, was es heißt, wenn wir zunehmen in dieser Verwurzelung in Christus Jesus, wenn sein Erlösungs- und Versöhnungswerk sichtbar wird in uns und unter uns, wenn wir uns neu entscheiden zu sagen, ja, du bist meine Wurzel, ich trinke von dir, ich habe meinen Halt und meine Stabilität von dir, du trägst mich. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 11, 17 und 18. Wir sind in diesen edlen Ölbaum eingepfropft worden und nun trägt uns die Wurzel. Unser Glaube trägt der Herr. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Und so dürfen wir uns auch auferbauen und zurechtbringen lassen und sagen, komm, Geist Gottes, regiere du in meinen Gefühlen, in meinen Haltungen, in meinem Denken, in meinem Trachten und Sein, in meinen Beziehungen, in meinem Umfeld. Lass du das vollkommene Werk geschehen, das du angefangen hast. Bringe es zur Vollendung. Und ich darf euch heute ganz herzliche Grüße überreichen von meinem Vater, dem Gründer von Rea Israel, der das 2002 gegründet hat, dieses Hilfswerk. Und wir sind so dankbar zu sehen, wie Gott Segen freisetzt. Wir haben 40 Hilfsprojekte in Israel, die wir finanziell unterstützen. Und das ist so ein Segen, wenn man sehen kann, wenn gespendet wird, was Gott tut in Israel. Und so bringe ich auch ganz herzliche Grüße aus der Wüste Arad zu euch von Dr. Winfried Balke, der ja bei uns war hier im Mai. Er lässt ganz herzlich grüßen mit seiner Frau, der Ilona, und er wäre gerne hier, aber er ist nun in der Wüste am Schwitzen bei über 40 Grad am Toten Meer. Das kennen wir hier auch im Wallis, das kann auch gut mal heiß werden hier. Ganz herzliche Grüße aus Arad und auch herzliche Grüße aus der Nähe von Tel Aviv und dem Dani Walter, der immer wieder auch die Reisen begleitet und unterstützt. Und der Reiseführer ist in Israel. Er lässt uns alle ganz herzlich grüßen. Es würde ihn riesig freuen, uns auch in Israel mit einem herzlichen Shalom begrüßen zu können. Ich habe heute ein Thema bekommen von Jürg. Auch er lässt euch grüßen. Wir hatten noch Kontakt. Ich war in den Ferien der letzten Tage und so hatten wir genügend Zeit da zwischendurch mal zu schreiben und zu telefonieren. Und er hat gesagt, lasst ganz herzlich grüßen und ich solle euch ausrichten, dass ihr eine Dattelbestellung dann bekommt. Ich habe gehört, dass einige sehnsüchtig auf Datteln aus aus Israel warten. Und so haben wir da nochmal eine Vereinbarung getroffen. Die werden dann am Montag verschickt und versandt. So könnt ihr dann große König Salomon Datteln genießen. Ihr habt ja nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende euer Gemeindewochenende oder euren Gemeindetag. Und dann gibt es nichts Süßeres, als ein paar Datteln zusammen zu genießen. Und vielleicht gibt es Ihnen einen Kaffee mit Kardamom. Und dann ist dann schon das Gespräch wunderbar inspiriert. Ja, ich möchte euch heute mitnehmen in dieses Thema. Ein prophetisches Wort erfüllt sich im Zusammenhang mit Israel. Ein prophetisches Wort erfüllt sich im Zusammenhang mit Israel. Und wenn wir über Israel nachdenken wollen, dann kommen wir nicht darum herum, uns darüber Gedanken zu machen, wie Gott zu Menschen geredet hat. Wie Gott zu einem Abraham, später zu einem Abraham gesprochen hat. Und als er dort im 1. Mose Kapitel 12 sagte, ich segne dich und du wirst eine große Nation werden. Unzählbar werden deine Nachkommen sein, wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Was für eine wunderbare Verheißung Gott doch diesem Abraham gegeben hat. Und sie hat sich erfüllt vor unseren Augen. Im Thema Israels weiß ich gar nicht, wo das Bild ist. Das sollte jetzt da noch kommen. Irgendwo ist es verloren gegangen. Ja, da kommt es vielleicht noch später. Es hat sich erfüllt in Israel. Gott hat gesprochen zu Abraham. Du wirst eine Nation werden, eine große Nation und ich werde dich segnen. Und da ging es dann weiter mit dem Isaak. Abraham hatte einen Sohn, den Sohn der Verheißung, den Isaak bekommen. Und er gebar diesen Sohn mit seiner Frau, der Sarai. Beide waren unfruchtbar und im hohen Alter bekamen sie diesen Sohn, den Isaak. Und warum bekamen sie diesen Sohn? Es war deswegen, weil Gott ein treues Wort zu ihnen gesprochen hat. Ihr werdet einen eigenen Sohn bekommen, nicht den, den ihr selbst produziert, den Ismael. Auch der wurde ja danach gesegnet, aber ihr werdet einen eigenen Sohn bekommen. Und der Name Isaak heißt ja der Lächelnde. Und man weiß aus der Namensforschung, woher dieser Name kommt, nämlich als dann Sarah Besuch bekam von drei Wanderern, da lächelte sie oder lachte sie über der Ansagung, ja, heute in einem Jahr wirst du einen Sohn bekommen. Und dann sagte sie dann unschuldig, nein, ich habe da gar nicht gelacht, und sie log. Und da sagte dieser Engel oder dieser Besuch, doch, du hast gelacht. Und so bekam Isaak der Name, der Lächelnde. Und Isaak, der brauchte ja dann später auch eine Frau. Ist das so? Doch gut, wenn da die Männer heiraten dürfen. Wie wunderbar. Und da sehen wir hinein in eine Begebenheit, wo Isaak da die Rebekka zur Frau bekam. Rebekka bekam dann später auf die Fürbitte von Isaak einen weiteren Sohn. Auch Rebekka konnte keine Kinder bekommen. Und Isaak betete für seine Frau und sagte zum Herrn, Herr, erhöre doch unsere Not und wende unser Geschick. Und sie bekamen nicht nur ein Kind, sondern gleich zwei Kinder. Denn Isaak erlebte mit seiner Frau Rebekka, dass sie zwei Kinder bekamen, Zwillinge. Und wer war da in diesem Bauch von dieser Rebekka? Es war dieser Jakob und dieser Esau. Und sie fragte den Herrn, was ist das in meinem Bauch? Die stoßen sich und sie fragten zusammen den Herrn, was ist da los? Man hatte ja noch keine Aufklärung zu dieser Zeit. Und es war auch nicht gang und gäbe, gleich Zwillinge zu bekommen. War schon Gnade von Gott. Und sie waren schon nicht miteinander einverstanden im Bauch. Man muss sich das einmal vorstellen. Die hatten schon Konflikte im Bauch miteinander, die sie austrugen. Und dann sagte Gott, weißt du, du hast zwei Nationen in dir. Der eine wird höher sein als der andere. Und der andere wird dem anderen dienen. Und so bekam sie die Verheißung, die Rebekka, dass sie zwei Kinder bekommen wird, zwei junge Knaben bekommen wird. Und sie bekam sie. Und man sah, was da schon Gott für eine wunderbare Prophetie über dem Jakob aussprach. Der Jüngere wird Herr sein über dem Älteren. Und Jakob, der Jüngere, bekam eine Bestimmung in seinem Leben und über sein Leben, die Gott, der Herr, über sein Leben ausgesprochen hat. Und wir sehen es hier in diesem Bild. Wir sehen da den Jakob auf der rechten Seite mit der Engelsleiter. Das sind alles Briefmarken, die ich bekommen habe, oder wir von Rea Israel bekommen haben, die eine Sammlung ist bis in die Zeit vor der Gründung von Israel. Also über 900 Briefmarken haben wir da bekommen. Ein wunderbarer Schatz. Und wir sind am Schauen, ob wir das irgendwie in eine große Auktion bringen können oder an einen Liebhaber, der gerne dadurch Israel unterstützen möchte. Und wir sehen hier die Rebekka, wie sie ihren Mann, den Isaak, kennenlernte beim Brunnen aus dem Jahre 1977. Ein wunderbares Bild. Und dann sehen wir dann später die zwei Töchter, also die zwei Frauen, Entschuldigung, die zwei Frauen von Jakob. Also wir gehen nochmal auf diese Rebekka hier ein, die diese wunderbare Zusage bekam, du wirst zwei Nationen in dir haben. Und sie wurde schwanger. Wir können dies lesen im 1. Buch Mose 25, 22 und folgende. Und das sind zwei Bilder, zwei prophetische Bilder auf das, was Gott auch uns heute als Gemeinde sagen möchte. Wir können sehen, dass der Jakob die Bestimmung bekam, den Segen des Herrn zu haben, der Erste zu sein. Aber er war der Zweitgeborene. Der Esau kam vor ihm auf die Welt. Und so sieht man, dass der Esau, er war behaart, er war eher der Outdoor-Sportler oder der Outdoor-Jäger, er war gerne auf dem Felde, und Jakob, er war der Sittsame, man könnte sagen, er war der Hausverwalter, Immobilienverwalter oder was auch immer. Er war eher der Feine, der lieber bei der Mutter war. Und es gab einen Konflikt in dieser Familie, denn die Rebekka liebte den Jakob mehr und der Isaac liebte den Esau mehr. Und das kommt nie gut, wenn man in einer Familie Lieblinge hat unter den Kindern, da ist Neid und Eifersucht schon vorprogrammiert. Und das erlebten diese zwei auch später, diese Eifersucht, diese Rivalität, dieser Neid, diese Konflikte, die hörten nicht auf. Und als Jakob sich Gedanken machte, wie er in seine Berufung und seine Bestimmung kommt, da überlegte er sich immer wieder, wie kann ich in meine Bestimmung kommen, wie kann ich in mein Erbe hineinkommen. Und er überlegte sich, was es dazu braucht. Und er wusste, es braucht mindestens das Erstgeburtenrecht. Ja, Jakob war nicht, der war nicht dumm. Der hat schon überlegt, wie er zu seinem Recht und zu seinem Segen kommt. Und als dann Esau von einer Jagd zurückkam, er war nicht erfolgreich, da hungerte ihn. Und er verkaufte das Erstgeburtenrecht an Jakob für ein paar Linsen, für ein Linsengericht. Und man muss sich das vorstellen, was das für ein prophetisches Bild ist auf diese heutige Zeit. Jakob wollte unbedingt den Segen, das Erbe, das Erstgeburtenrecht. Und das ist eine Vorschattung, ein Schattenbild auf das, dass wir Menschen heute haben, die sagen, ich will das Erstlingsrecht. Ich will das Recht haben, Kind Gottes zu heißen. Ich will das Recht auf meiner Seite haben, legitim auf meiner Seite haben, dass Gott mich segnet. Wir können dies lesen, Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 12, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, das Recht bekommt, Kind Gottes zu heißen. Und so ist es eine Vorschattung auf das, was wir heute haben. Jakob, er wollte unbedingt diesen Segen. Und er griff schon als Baby in der Geburtszeit nach den Versen von Esau. Da war er ja gar noch nicht zurechnungsfähig als Baby. Das war in ihn hineingelegt, das war in seine Bestimmung hineingelegt. Und so legt uns der Herr in unser Innerstes ein Trachten, ein Verlangen nach diesem Segen des Herrn, nach dieser Beziehung zu Gott, nach diesem Einssein mit dem, was er über uns gedacht hat. Und Gott hat über jedem Einzelnen von uns einen Plan, so wie er einen Plan hatte über Jakob, den er verfolgte über alle Generationen. Bis heute sehen wir, dass Gottes Plan treu erfüllt wird. Nicht nur zur Zeit schon von Jakob, vor einigen Jahrhunderten, sondern jetzt bis heute sehen wir diese Linie der Treue Gottes mit Israel. Denn später bekam er ja dann einen neuen Namen. Du wirst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Fürst. Und so sehen wir die Pläne Gottes, die sich treulich erfüllen an uns. Und da sehen wir auch eine Parallele zu unserem Leben. Wenn Gott treu ist zu Jakob, wie viel mehr ist er treu zu uns? Er ist zu allen gleich treu. Er kann sich nicht verändern. Wenn wir untreu sind, ist er treu. Amen. Er ist immer noch der gleiche, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir sehen, dass dieser Jakob dieses Erstlingsrecht bekam. Und Isaac wurde älter, 40 Jahre später. Die jungen Teenager da, Knaben, waren nun 40. Und Rebekka und Isaac waren auch 40 Jahre älter. Also Isaac war da gerade mal 80, ein wenig älter. Und er sagte, komm, ich möchte dich nun segnen, Esau. Ich will dir etwas Gutes tun. Bereite doch du mir ein Wildgericht zu und danach, wenn ich dann fein gegessen habe mit Wein zusammen, möchte ich dich segnen. Und Rebekka hörte hin und sagte, das ist nicht das, was Gott gesprochen hat. Jakob, komm mal. Jakob kam und sagte, ich habe eine Idee. Wunderbare Idee. Wenn Mütter eine Idee haben, ist gut, wenn wir zuhören. Und dann sagte sie, komm, ich nehme zwei Ziegen. Wunderbare Kochkunst, die sie hatte. Und ich bereite aus diesen zwei Ziegen ein Wildgericht. Da muss man gut kochen können, dass das nicht erkannt wird. Und nun, Jakob, hör zu. hole mir diese zwei Ziegen und nimm die Kleider von Esau und geh zu deinem Vater, dem Isaac, und lass dich segnen, denn Gott hat es so bestimmt. Und dann sagt er, ja, wie soll ich das? Ich habe nicht die gleiche Stimme, ich bin nicht behaart, wenn er mich antastet, dann wird er mich verfluchen. Dann sagt er sie, hab keine Angst, der Fluch wird dann auf mich kommen. Sag, du bist Esau. Was für ein Rat einer Mutter gegenüber ihrem Sohn. Lüg einmal ganz stark deinen Vater an. Aber man muss sich vorstellen, es gab das Gesetz zu Sinai noch nicht. Es war keine Gesetzesübertretung, sondern es war ein Handeln im Glauben. Und Gott stellte sich zu diesem Glauben, dieser Frau, dieser Rebekka, denn sie wusste, Isaac sah nicht mehr gut. Und er liebte den Esau mehr, aber sie liebte ja den Jakob. So waren sie nicht gerade einer Meinung über dem, was Gott zugesprochen hat. Und Gott hat klar gesprochen, Isaac und Rebekka, hört zu, der Jakob, der Jüngere, wird Herr sein über dem Älteren, den Esau. Und der Esau führte kein Gott wohlgefälliges Leben. Wir können das lesen. Gott sagt im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 16, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Ja, warum liebt Gott Jakob und Esau hasst er? Gott liebt ja alle Menschen. Ja, warum? Das sagt uns dort der Schreiber des Hebräerbriefes, ja, weil Esau ein Hurer war. Er lebte gottlos, weltlich. Er nahm sich Frauen, die er wollte. Er nahm und lebte, wie es ihm gefiel. Er scherte sich nicht um den Segen. Er scherte sich auch nicht um das Erstlingsrecht. Und so kam dieser Plan dann von Rebekka in Existenz. Das Tierfell wurde angezogen und der Mantel wurde angezogen. Er kam mit einem feinen, gefälschten Wildgericht da bei Isaac an und sagte, ist ein Wildgericht. Bist es du, Jakob? Nein, ich bin es, Esau. Sagte, aber deine Stimme hört sich an wie Jakobs Stimme. Er sah ja nicht mehr. Komm mal ein wenig näher. Und dann schmeckte er die feinen, duftenden Kleider von Esau, berührte seine Hände und seinen Nacken und er war behaart und er dachte, wie ging das so schnell mit diesem Wildgericht? Und er aß und trank Wein und er segnete Jakob mit einem wunderbaren Segen. Und als gerade der Segensspruch fertig war, da kam Esau hinein. Und als er hörte, dass er betrogen wurde um den Segen, da schrie er laut auf. Er schrie das ganze Zelt zusammen. Und das ist wieder ein Bild. Es wird Menschen geben, heute und auch in Zukunft, die werden den Segen des Herrn verpassen. Sie werden Schreiende sein, die in die Verlorenheit gehen. Ein Bild auf das, dass Gott klar trennt. Männer und Frauen, die haben ein Verlangen nach dem Erstlingsrecht, nach dem Segen des Herrn. Und wie es heißt in der Offenbarung, wir wollen den Segen, wir wollen die Fülle des Lebens. Wir wollen das, was Gott vorgesehen hat. Und es wird Menschen geben, die sagen, das interessiert mich nicht. Ich lebe nicht danach. Zwei prophetische Bilder auf die heutige Zeit. Wir sehen auch diese zwei prophetischen Bilder bei Hagar und bei Sarah. Können wir lesen. Galaterbrief, Kapitel 4, kannst du nachlesen. Auch wieder zwei prophetische Bilder. Diese Menschen stehen für prophetische Voraussagungen, die wir heute in unserer Zeit sehen werden. Und wir sehen sie vor unseren Augen. Wir sehen sie individuell bei Menschen, die sich entscheiden für Christus oder nicht. Und wir sehen es in der Erfüllung zum Volk Israel. Und Jakob, er musste danach um sein Leben rennen. Denn Esau wollte ihn umbringen. Auch das sehen wir, dass Menschen benieden werden und eifersüchtig sind auf die Menschen, die gesegnet sind, die die Fülle des Segens haben, den Frieden mit Gott haben, und die keinen Segen haben auf ihrem Leben. Und wir sehen dieses Bild. Und Esau wollte den Jakob umbringen. Und als dann das die Rebekka hörte, sagte er, nein, bitte nicht, noch ein schlimmeres Übel. Komm, Isaac, wir segnen jetzt einmal Jakob, dass er heiraten darf. Und sie segneten Jakob und sagten, geh du nach Haran. Von Beersheba im Süden der Wüste, in der Wüste Israels, nach Haran 800 Kilometer. Und was würdest du heute Morgen sagen, wenn der Herr zu dir spricht und sagt, dein Mann oder deine Frau kommt aus Norddeutschland, 800 Kilometer entfernt, oder ist eine Süditalienerin, geh einmal hin. Eine wunderbare Zusage. Geh nach Haran zum Laban, er ist ein Verwandter und dort wirst du erleben, du wirst dort deine Frau kennenlernen. Und nach 40 Jahren Hotelmama, der war ja immer zu Hause, sagte die Rebekka: Geh, ich segne dich zusammen mit meinem Mann, dem Isaac. Wir segnen dich, dass du heiraten kannst. Und es ist ein biblisches Geheimnis, dass wenn Eltern über ihren Kindern beten, dass sie heiraten dürfen, dass Gott dieses Gebet auch erhört. Wenn Mütter und Väter beten über ihren Kindern und sie freisetzen zur Hochzeit, zur Liebe, Gott wird Wege finden. Und Gott hat Wege und Vorsehungen. Und wie wunderbar ist es, dass der Mensch nicht alleine sein muss. Denn er sagt, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Er ist gemacht um der Zweisamkeit willen, weil darin die Liebe sich offenbart. Und so ging er nun nach Haram, dieser Jakob. Und als er in Haram ankam, kam er an und er sah eine bildhübsche Frau. Die erste Frau, die er sah, er verliebte sich über beide Ohren. Dann sagte er: Wow, ist die schön. Und die Bibel benennt es. Sie hatte eine schöne Gestalt und sie sah schön aus. Und wenn die Bibel sagt, sie hatte eine schöne Gestalt und sie sah schön aus, dann meint die Bibel, was sie sagt. Wunderbar. Und Jakob verliebte sich. Und er ging dann zum Laban und sagte: Ja, ich möchte die Rahel heiraten. Da sagte Laban: Ja gut, kannst sie heiraten, arbeite für mich 7 Jahre. Sagte: Kein Problem, wunderbar. Sehr wahrscheinlich hätte seine Mutter Rebekka gesagt: Kämpfe für deine Frau, es lohnt sich. Und so ging dieser Jakob auf die Arbeit für seine Rahel. Und nach 7 Jahren, nach dem Hochzeitsfest, wer hatte er im Zelt? Die Lea. Und die Bibel ist schon auch sehr wunderbar in ihrer Art, wie sie etwas ausdrückt. Und die Bibel sagt, und Lea hatte matte Augen. Also auf eine andere Art und Weise kann man sagen, sie war nicht schön. Sie war wüst. Sie hatte matte Augen. Wunderbare Ausdrucksweise zu sagen, jemand ist nicht schön. Und da bekam er diese Lea und sagte nach der Hochzeit, sagt, das stimmt nicht, das haben wir nicht vereinbart. Und er sagte Laban: Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. In unserer Kultur ist es ganz normal, dass die erste zuerst gegeben wird und danach die zweite. Wie manchmal die Liebe ist, macht blind. Aber Jakob sagte: Kein Problem, weitere 7 Jahre arbeite ich für diese Rahel. Danach hatte er diese 2 wunderbare Frauen. Und wir sehen, wie die Neid und Eifersucht weiterging. Neid und Eifersucht gab es zwischen Sarai und Hagar. Es gab Neid und Eifersucht zwischen Esau und Jakob. Und nun ging Neid und Eifersucht weiter zwischen Rahel und Lea. Und Neid und Eifersucht gibt es heute noch. Neid und Eifersucht macht alles kaputt. In Beziehungen, in Gemeinden. Eifersucht ist eine Kraft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Eifersucht ist eine Kraft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Und manchmal haben wir Sachen, da sind wir eifersüchtig aufeinander oder neidisch oder missgünstig, wo wir gar nicht neidisch oder missgünstig oder argwöhnisch sein sollten, sondern großzügig, weitherzig und vergebensbereit. Und dieser Konflikt dieser 2 Schwestern, die ging so weit, dass sie darum kämpften, wer nun mit Jakob die Nacht verbringen durfte. Jeder einzelne Name dieser kommenden Kinder, Ruben, Simeon, Naphtali, Juda, all diese Namen offenbaren einen Herzensausspruch von Lea oder Rahel über dem, was sie dachten, wie Gott zu ihnen steht. Und wenn man so in einer Eifersucht und Neid und Missgunst gefangen ist, da hat man immer das Gefühl, das Recht ist auf seiner eigenen Seite. Und wie gut ist es, dass man das Recht ablegen kann und sagen kann: Du Herr, bist meine Gerechtigkeit. Ich kämpfe nicht mehr für mein Recht oder ob ich das Recht habe, mich zu verteidigen oder ob es stimmt, was ich jetzt da meine oder sage. Schlussendlich geht es um etwas viel Größeres, um Gottes Erfüllung seiner Gedanken, seiner Pläne und seiner Werke. Und nun sehen wir hinein, dass dieser Jakob wunderbar gesegnet wurde, seine Familie wuchs. Und er erlebte das, was er gesät hat. Die Bibel ist ganz klar. Galaterbrief Kapitel 6, 7 und 8 heißt es: Gott lässt sich nicht spotten. Was du sähst, wirst du ernten. Wenn du auf dein Fleisch sähst, wirst du von deinem Fleisch Verderben ernten. Wenn du aber auf den Geist sähst, wirst du vom Geist Leben ernten. ewiges Leben haben, sagt Paulus, Galaterbrief Kapitel 6, 7 und 8. Und was säte Jakob? Ja, Betrug, List und Lüge. Und wem begegnete er? Noch einem größeren Betrüger, listigen Verwalter und Schwiegervater, dem Laban. Und die Bibel sagt, und Laban veränderte den Lohn von Jakob 10-mal. Wie würde es dir gehen, wenn dein Chef dir 10-mal den Lohn verändern würde? Jeden Monat ein wenig einen anderen Lohn, aber deine Arbeit wäre immer gut. Und schlussendlich ging es so weit, dass Gott den Laban segnete, nur deswegen, weil Jakob bei ihm war. Und als dann die Familie wuchs, sagte dann der Jakob zum Laban, kannst du mir nicht auch einen Lohn geben, einen Ertrag? Dann sagte der Jakob, gut, ich möchte gern einen Vorschlag einbringen, ich möchte einfach all diese Tiere, die gefleckt und gestreift sind, die will ich. Und Laban sagt, super Idee, wir sondern einmal alle gefleckten und gesprakelten und gestreiften aus, du hast nur noch schwarze und weiße. Da kann er ja keine bekommen. Laban wollte ihn wieder betrügen. Und so hatte Gott dem Jakob eine Geschäftsidee gegeben. Kannst du dir vorstellen, dass wir einen Gott haben, der sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich bin ein Gott eines Lügners und eines Betrügers. Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks, des Lächelnden und des Betrügers. Gott segnet Menschen, auch wenn sie noch nicht ganz durchgeheiligt sind. Das ist auch eine Botschaft, die wir hier uns herausnehmen können aus dem, was die Bibel sagt. Gott segnete den Jakob und er gab ihm eine Geschäftsidee. Weil er wusste ja, dass er gerade betrogen wird von Laban. Und sagte Gott, ja, wir können auch anders. Da gab Gott eine wunderbare Idee. Nimm dir einmal Onyxstäbe, ritze da so verschiedene weiße Kerben hinein. Und er wusste genau, das Gesetz des Sehens funktioniert. Und immer wenn die Schafe und die Ziegen trächtig waren, die kräftigen, da legte er diese Stäbe in diesen Wassertränke und sie sahen diese Stäbe und sie paarten sich. Und es gab, weil sie diese Stäbe, diese gefleckten, gestreiften Stäbe haben, gefleckte und gestreifte Ziegen und Schafe. Ein wunderbares Wunder. Und wenn dann die Schwachen kamen, nahmen die Stäbe heraus, so paarten sie sich wieder. Und die Herde von Laban verringerte sich immer wie stärker. Und die Herde von Jakob nahm immer mehr zu. Und dann sahen die Söhne von Laban, irgendetwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Wie wunderbar. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Gott ist immer gerecht und treu. Wenn du Unrecht, Unfaires erlebst, Gott ist immer noch gerecht und treu. Man kann Gott nicht überlisten. Er ist listiger als die listigste Person. Und er ist gerechter. Und Gerechtigkeit ist individuell, persönlich, nach deinem Glauben und deinem Wissen und deiner Erkenntnis. Aber Gerechtigkeit aus Gottes Sicht ist auch immer sozial. Hat immer beide Dimensionen, wie das Kreuz. Individuell, wir werden gerecht durch unseren Glauben, aber es ist auch für alle das Gleiche. Die 10 Worte des Herrn, die 10 Gebote des Herrn, die Tora wurde für alle gegeben und alle sollen sich danach ausrichten. Und so sehen wir nun, dass dieser Jakob vermögend wurde, sehr reich und sie waren nicht glücklich darüber. Der Laban veränderte sein Gesicht, sagt die Bibel, er war ihm nicht mehr freundlich gesonnen. Und nun bekommt die Rahel das erste Kind. Nach all diesen Jahren, fast 20 Jahre Arbeit für Laban sind nun vergangen und die Rahel bekommt den ersten Sohn, den Josef. Und als der Josef, der Sohn der Liebe, auf die Welt kommt, sagt er zu seinen Frauen und zu Laban, ich möchte zurückkehren. Erst jetzt will er zurückkehren. Nach fast 20 Jahren in Haran will er nun zurück zu seinem Bruder, dem Esau. Und er ging zurück, weil er wurde verfolgt. Die Geschichte können wir lesen. Sie haben ein Gespräch, sie machen einen Bund und sie kommen nun zurück. Er weiß genau, ich werde nun meinem Bruder begegnen, dem Esau. Und wenn wir vorwärts gehen, in unser Segenserbe gehen, wird Gott uns immer wieder von Zeit zu Zeit mit unserer Vergangenheit konfrontieren, damit wir unsere Vergangenheit bereinigen und berichtigen können. Wenn wir vorwärts gehen in unserem Leben, auch erlöst sind und befreit sind durch Christus Jesus, unseren Herrn, der starb am Kreuz, der Heilige Geist wird uns nach unserer Reife und unserer Fähigkeit auch immer wieder konfrontieren mit unseren eigenen Prägungen, eigenen Haltungen, mit unserer eigenen Geschichte, damit er aufarbeiten kann, was noch nicht heil ist, und heilen und wiederherstellen und berichtigen kann, was noch nicht gut ist. Also wenn du in einem Prozess bist, du bist vielleicht schon länger gläubig, dann will uns diese Geschichte lehren, dass auch Jakob mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Und die Bibel sagt es uns klar und eindeutig, und auch der Heilige Geist offenbart uns den Willen des Vaters darin, dass er das nicht zum Vorschein bringt, um uns zu quälen oder zu verdammen, sondern um Heilung und Wiederherstellung hervorbringen zu lassen. Und vielleicht hast du in deiner eigenen Biografie Aspekte, die du gerne vergräbst, gerne auf die Seite schiebst oder gerne ausblendest oder verdrängst. Und der Heilige Geist kommt immer und immer wieder und klopft an und sagt, ich bin nicht der Verdammer, ich bin der, der etwas heil machen will in deinem Leben. Lass es zu. Und Jakob musste sich mit seinen Ängsten und seinen Befürchtungen auseinandersetzen, weil er wusste, er hat Esau belogen und betrogen. Und er wusste, Esau wollte ihn umbringen und jetzt sollte er nach 20 Jahren zurück. Sie konnten ja keine Mails schreiben, keine WhatsApp und SMS hin und her schreiben in diesen 20 Jahren. Das gab es nicht. Es war genau die gleiche Situation wie bei seiner Flucht. Er musste sich konfrontieren mit seiner eigenen Vergangenheit. Und wie sehr fürchtete er sich. Und das sehen wir auch im Volk Israel. Das Volk Israel wird sich immer wieder mit seiner eigenen Vergangenheit und Bestimmungen und Verheißungen auseinandersetzen müssen. Denn sie sind Gottes auserwählte Volk. Und sie kommen nicht darum herum, sich mit seinem ausgesprochenen Wort und ihrer Geschichte auseinanderzusetzen. Ein königliches, priesterliches Volk zu sein, ausgesondert für Gott. Israel, Juden heißt ausgesondert für Gott, für einen Gott, der sie heiligen möchte. Und Israel wird sich auseinandersetzen müssen, wohl oder übel, zum Guten oder zum Fluch, was ihre eigene Geschichte ist. Und wenn man Israel bereist, wenn man schaut, was Gott mit diesem Volk vorhat und getan hat, da haben wir so viel, dass sie sich auseinandersetzen müssen. Wenn wir da hineingehen, sie wissen als Volk, sie haben das Land zugesprochen bekommen. Es ist ihr Land. Sie wissen, dass der Segen, den Abraham und Isaac und Jakob erhielten, wo Josua und Kaleb diese wunderbare Traube zurückbrachte, sie wissen, das ist ihr Land. Gott hat es ihnen verheißen, auch nachdem sie zerstreut wurden. Und sie wissen, sie sind die, die zerstreut wurden in alle Nationen. Die Bibel sagt es auch ganz klar im Hesekiel 28, Vers 25. Ich werde euch wieder sammeln aus allen Nationen und euch zurückbringen. Und so wie Jakob zurückgebracht wurde nach Bethel, nach Beersheba, eine Rückholungsaktion erlebte, so holte Gott und holt Gott und wird Gott sein Volk sammeln aus allen Nationen. Und wir erleben eine große Einwanderung von Menschen. Gegen die 70.000 Menschen wandern Jahr für Jahr nach Israel ein. 70% sind es, 30 sind bestehend. Und jedes Jahr kommen gegen 30.000 bis 70.000 Menschen zurück nach Israel in ihr eigenes Erbe. Und das ist das, was wir sehen dürfen, wie Gott treu seine Verheißungen erfüllt. Der Dani Walter, der Reiseleiter von diesen Reisen, die mein Vater und ich machten, sagte mir, weißt du, für mich ist es so ein Segen, dass meine Eltern gehorsam waren und nach Zion, Eretz, Israel zurückkehrten. Ich bin bei meinen Wurzeln, ich lebe im Land der Verheißung. Ich habe Heimat gefunden, sagt er als Jude. Sagt, ich habe Heimat gefunden. Und so sammelt der Herr diese wunderbaren Kinder aus Israel, wie er es auch tut mit Jakob. Und nun steht Jakob vor diesem Bach, dem Jabok. Er hat Angst und er sagte immer, ja, mein Gott, der Gott meiner Väter, Abraham, Isaac, der Gott meiner Väter. Der Jakob sagte nie, mein Gott, mein Herr. Wenn man die Geschichte liest von Jakob, er sagte nicht einmal, mein Herr, mein Gott. Er sagte nur, Gott meiner Väter, Abraham und Isaac. Sogar als er eine Offenbarung bekam mit dieser Himmelsleiter, wo er Gott begegnete in Bethel, sagte er, ja, wenn du mich wieder wohlbehütet zurückbringst irgendwann, und ich genug zu essen habe, und dann werde ich dir dann den Zehnten geben und dir dienen. 20 Jahre später offenbarte sich der Herr noch einmal dem Jakob und sagte, ich bin der, der ich bin. Und er erlebte den Herr der Heerscharen, El Zebaoth, der Herr der Heerscharen. Und er wusste, nun begegne ich meinem eigenen Erbe. Und so ging er auf seinen Heimweg. Esau war vor ihm. Er wusste, er muss sich konfrontieren mit seiner eigenen Vergangenheit. Und er kam beim Bach Jabok an und er fürchtete sich. Und er kämpfte eine ganze Nacht lang mit einem Engel des Herrn oder dem Engel des Herrn. Und er rang. Und Jakob ist der Einzige, der Gott selbst berührte. Wenn man die Bibel liest, es ist eine herausragende Stellung, die Jakob einnahm. Er war der Einzige in der ganzen Geschichte. Nicht einmal Mose konnte Gott anrühren oder den Engel des Herrn anrühren. Aber Jakob kämpfte eine ganze Nacht lang und der Engel sagte, ich will gehen, die Morgenröte kommt. Und Jakob sagte, ich lasse dich nicht, bis du mich gesegnet hast. Und dann sagte dieser Engel des Herrn, also ein Bild für Jesus Christus, wenn man das liest in der Alten Bund, sieht man immer, der Engel des Herrn ist ein Bild auf Jesus Christus, bei Simeon, bei Gideon und so weiter. Sieht man, dass der Engel des Herrn ist der Herr selbst. Da sagt der Herr, ja, wie ist dein Name? Da sagt er, Betrüger, Listiger und Lügner, Jakob. Und sagte, nein, das ist nicht mehr dein Name. Du sollst von nun an Israel heißen. Israel. Das ist das erste Mal, wo dieses Wort Israel in der Bibel vorkommt. Gott hat Israel in Existenz gerufen. Gott selbst hat gesagt, ich möchte, dass es dieses Volk gibt mit diesem Namen Israel. Gottesfürst, kämpfe für Gott. Man muss sich das mal vorstellen. Da hört man doch das ganze Leben lang, ich bin ein Betrüger. Ein Lügner, ein listiger Mann. Und dann sagt Gott, nein, das ist nicht deine Existenz. Und das macht er mit uns genau gleich. Er sagt, deine alte Biografie ist nicht deine wahre Identität und deine Bestimmung, sondern das, was ich über dir denke und über dir ausspreche, das ist dein Erbe und deine Bestimmung. Halleluja! Das ist unsere Bestimmung und wir finden in der Geschichte und Biografie von Jakob einen Hinweis auf das Erlösungswerk, das Gott mit uns tun wird. Und wir können das lesen, wenn wir die Geschichte lesen von Jakob, 1. Mose 28, können wir es lesen, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vers 27. Und da sagte der Herr, und ich erlöse dich. Wow! Ein Lügner, Betrüger, ein Hinterlistiger, wo Gott sagt, ich bin Gott. Jakob sagt jetzt nun, ich bin ein Gott Israels, ich erlöse dich. Gott erlöst uns, Gott erlöst sein Volk, erlöst seine Gemeinde. Wir wurden erlöst in Christus Jesus am Kreuz auf Golgatha und wir werden einmal noch erlöst werden. Gott wird sich zu seinem Volk stellen und es erlösen in der größten Bedrängnis und es zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und es immer mehr befreien von diesem Fluch, dass ihre Augen verblendet sind, damit wir das Heil finden konnten. Er wird seinem Volk sich wieder annehmen und es zurückbringen. Und da hat er so eine wunderbare Verheißung. Man muss sich das einmal vorstellen aus Jesaja 33, Vers 6. Da heißt es, und sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Rettung, von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Ja, die Furcht des Herrn wird bei dir sein. Ja, es wird dein Schatz sein. Israel, sie werden den Herrn, ihren Messias, ihren Geliebten, den, den sie abgelehnt haben, zu unseren Gunsten erkennen als ihren eigenen König, den König der Könige, als Messias, den sie eigentlich noch erwarten, der aber schon mal da war und wiederkommen wird und sich der Gemeinde und Israel annehmen wird. So ist das Heil aus den Juden, heißt es in der im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, 22. Wir haben das Heil und die Erlösung aus den Juden. Jesus Christus war ja und ist ja selbst ein Jude. Und wenn man sich die Frage stellt, ja warum Israel? Da kommt man nicht darum herum, die Bibel zu lesen. Warum Israel? Warum dieses Thema? Und vielleicht fragen sich ja das die einen oder anderen, warum überhaupt dieses Thema Israel? Braucht es das in der Gemeinde? Wir haben doch schon genug Themen, die uns vorgegeben werden von der Bewegungsleitung. Ja, das Thema Israel, das braucht es. ganz bestimmt. Und ich möchte hier zu einem Finish kommen und ein paar Fragen beantworten. Warum Israel? Warum ist Israel dieses prophetisch erfüllte Wort? Ganz einfach. Wir lesen die Bibel. Sie gibt uns Antwort. Seid ihr dabei? Zacharias Kapitel 2, Vers 12 heißt es. Und Israel ist der Augapfel Gottes. Nur schon deswegen. Weil er selbst sagt, Israel ist wie mein eigener Augapfel. Er gehört zu mir. Er ist ein wichtiger Teil von mir. Ich könnte nicht sehen ohne Israel. Er hat sich mit Israel gebunden an die Weltgeschichte. Und die prophetischen Worte, die wir haben, gehen auf Israel zu. Man kann sich nur mal die Propheten lesen. Jeremia, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Haggai und alle möglichen. Zacharia, Maleachi. Alle weisen auf das hin, was Gott noch vorhat. Und Israel deswegen, weil sich das prophetische Wort erfüllt. Das prophetische Wort, das Gott gesprochen hat zu Mose, zu Josua, zu Deborah und so weiter, erfüllt sich in Israel und wird sich noch erfüllen durch Israel. Also warum Israel? Weil sich das Wort erfüllen muss. Er hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Kein Jota wird vergehen. Und wenn die Bibel unser Glauben ausmacht, dann werden wir sagen müssen, ja auch diese Zusagen zu Israel müssen sich erfüllen. Sonst stimmt etwas nicht mit unserem Glauben. Oder wir verneinen einfach einen Teil. Ja, warum Israel? Ein weiterer Grund. Aus Israel kommt der Erlöser, der die Herde weiden wird. Matthäus 2,6. Und du, Bethlehem, Land Juda, du bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ja, Jesus musste aus Israel hervorgebracht werden. Hey, Jesus hätte kein Walliser sein können. Ginge nicht. Und wenn man sagt, ich glaube an Jesus Christus, dann können wir auch sagen, ich glaube an den Gott Israels. Weil Jesus hatte nur seinen Vater. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, dann dürfen wir ein Plus machen und sagen, wir sind auch dafür, dass er der Gott von unserem Herrn ist, der Gott Israels. Warum? Er wird das Land Israel, das Volk Israel weiden. Warum Israel? Das heißt hier, Matthäus 10, 6, zuerst kam Jesus für die verlorenen Schafe Israels. Zuerst kam er für Israel. Unser Erlöser, der uns erwählt und seine Liebe uns gezeigt hat, kam zuerst für Israel. Man kann das so lesen. Matthäus 10, 6. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wir sollen nicht traurig sein, dass er zuerst kam für Israel, denn aus Israel kommt das Heil auch zu uns. Wenn man das liest, Römerbrief Kapitel 6, 1, 16 heißt es, und so ist der Glaube eine Kraft Gottes, zuerst für die Juden und dann für die Griechen oder die Heiden. Und wie wunderbar ist es, dass er zuerst kam für Israel, damit Israel erkennt, Gott hat sie nicht aufgegeben. Israel ging durch eine Zeit, da gab es keine Propheten mehr. 600 Jahre, ja, die Makkabäer waren danach und dieses wunderbare Wunder. Aber es war eine Zeit der Stille, des Schweigens. Und nun kommt dieser Stern zu Bethlehem, die Ankündigung, der Messias kommt, wo Herodes so eine Angst hatte davor. Und sogar die Weisen aus dem Morgenland, diese Magier, kamen und suchten der, der zu Bethlehem zur Welt kam. Und es erfüllte sich prophetisches Wort. Und für Israel war das eine große Freude. Gott hat uns nicht aufgegeben. Mitten in der Unterdrückung der Römer und der Besetzer. Gott hat uns nicht aufgegeben. Warum Israel? Hier eine weitere Stelle. Matthäus 15, 31. Warum? Um dem Volk zu zeigen, dass er es heilt und wiederherstellt. Hier heißt es, so dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass die Stummen redeten, die Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Gott wollte seinem Volk zeigen, dass er das Volk heilen und wiederherstellen will. wie eine wunderbare Verheißung. Es gibt ja Denominationen, die lehnen die Heilung, die heute noch gewirkt wird durch die Gnadengaben und den Willen des Herrn, ab. Aber Gott selbst sandte seinen Sohn, um zu heilen, um zu befreien, um wiederherzustellen, freizumachen von den Mächten der Finsternis, zurückzurufen und ihnen die Wahrheit zu verkünden. Und er sandte seinen Sohn Jesus Christus, um sich durch Jesus Christus zu verherrlichen als Gott Israels. Und so ist er heute noch der gleiche, der in Israel große Wunder tut. Man kann gar nicht da genug darüber staunen. Ein weiterer Hinweis, wo wir hier haben, zum Beispiel aus Matthäus 27, Vers 9, wo es heißt, um das prophetische Wort zu erfüllen. Wenn wir die Geschichte von Simson lesen oder auch andere Geschichten, sehen wir immer wieder, dass sich das prophetische Wort erfüllt in Jesus. Zum Beispiel, als er verkauft wurde von Judas mit 30 Silberlingen, das ist prophetische Erfüllung. Es ist eine prophetische Erfüllung. Und Jesus wurde beglaubigt. Und wenn wir sagen, warum Israel, dann deswegen, dass wir die Glaubwürdigkeit haben, auch der Aussagen über Israel, über Jesus. Wenn wir sagen, Israel, ja, Amen, dann können wir auch sagen, ja, Jesus, ja und Amen. Weil durch Jesus wird die Schrift bestätigt und beglaubigt. Es festigt unseren Glauben und unsere Hingabe zu ihm. Und da könnten wir jetzt noch einige Stellen mehr lesen, warum Israel, ein letzter Gedanke, damit sie selbst beginnen zu glauben. Als er gekreuzigt wurde, Jesus Christus, sagten sie zu ihm, ja komm doch vom Kreuz herunter, hilf dir selbst, dass wir sehen und glauben. Und sie werden einmal den sehen, den sie durchbohrt haben, als der, der wiederkommt. Halleluja. Er wird wiederkommen. Eine Botschaft, die wir heute in den Gemeinden fast nicht mehr hören. Der Herr kommt wieder. Das heißt, gesegnet sind die, die die Ankunft und die Wiederkunft des Herrn erwarten. Aber die, die einfach sagen, ja, das spielt doch keine Rolle, verflucht sind die, die keine Naherwartung mehr haben auf den Herrn. Ich möchte gerne die Zeit abrunden mit einer Geschichte aus der Wüste von Negev, einer wahren Begebenheit. Und vielleicht kann man dieses Licht hier abmachen, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das geht, dann sieht man den Beamer besser. Wir gehen da einmal hinein in die Wüste Negev. Ja, wunderbar, Philipp, danke. Und wir sehen hier die Wüste Negev, eine Zisterne. Und das ist die Wüste Negev, die Negev-Wüste, wo Beersheba, der Schwurbrunnen, ist. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein erfülltes prophetisches Wort, das sich vor ihren Augen erfüllte. Wir befinden uns circa im Jahr 1942, 43, noch vor der Staatsgründung 1948, zum 14. Mai. Hier die Wüste Negev. Die Beduinen sagten, hier wächst nichts. Die Beduinen, die dazumals dort wohnten, sagten, hier wächst nichts. Eine wunderbare Tatsache. Es ist sehr, sehr heiß, sehr, sehr trocken und es wächst nichts in der Wüste Negev. Aber ein paar Südafrikaner entschieden sich, dieses Land zu kaufen. 500 Hektaren kauften sie und sie verkauften das dann wieder an eine Stiftung, die Ländereien zugunsten von Israel zusammenkauft. Und Wasser ist ja eine Mangelware. 70% des verbrauchten Wassers wird wieder recycelt und wieder aufgewertet. Aber in der Wüste Negev, da hat es einfach kein Wasser. Und so wollten sie nun in dieser Wüste beim Kibbutz Reveim eine Siedlung bauen. Und sie sagten, nein, eine Siedlung dürft ihr nicht bauen. Es war ja noch die Mandatsherrschaft von England. Und sie sagten, ein kleines Dorf, eine Stadt dürft ihr nicht bauen. Und so sagten sie, gut, wir möchten gerne eine Wetterstation bauen. Und so bauten sie da hier eine Wetterstation. Mitten in der Wüste. Man muss sich das mal überlegen. Eine Wetterstation bei diesen Temperaturen, das ist echt nicht einfach, dort zu überleben. Und sie sagten sich, gut, wir wollen dieses Land fruchtbar machen. Es wächst ja nichts, kein Wasser. 20 Juden, die sagen, wir möchten hier mit einem Traktor pflanzen. Man muss mal zuerst diesen Mut haben zu sagen, ich pflanze in der Wüste. Und da gingen sie in Tel Aviv in eine Bauernschule und ließen sich ausbilden und gingen mit einem Traktor und Pflug und Saatgut in die Negev-Wüste und sagten, wir gehen dorthin, weil das Wort Gottes es sagt. 2. Könige Kapitel, wenn wir das lesen, da heißt es, und du wirst keinen Regen sehen und du wirst keinen Wind sehen und du wirst Gruben graben und es wird sich von alleine füllen. Da sagte sie, wunderbare Verheißung. Sie fanden dann auch diese Zisternen und sie fingen an, so Rohre hier in den Boden zu graben. Und sie hatten keinen Eisenschneider dabei, um sie abzutrennen. Und sie sagten, ja gut, wenn der Herr sagt, aus dem Boden wird Wasser kommen, dann bohren wir doch nach Wasser. So haben sie es getan und sie haben diese Rohre genommen, haben die hineingetrieben. Man sieht dann hier unten, wie diese Rohre zu diesem Grundwasser kamen und sie sagten, gut, wenn es dann doch einmal regnen würde, dann machen wir einen Damm. Und so bauten sie einen Damm durch dieses Flussbett, das sie erkannten und kanalisierten, in der Hoffnung, dass es einmal Wasser gibt, einen Fluss. Da war gar kein Fluss. Man muss sich das vorstellen, bei 45, 48 Grad, bei sengender Hitze, 20 Jugendliche, die sind hier gerade mal an einem Damm bauen, damit es dann hier einen Teich gibt und sie mit diesen Rohren das Wasser weiterleiten können. Man muss zuerst einmal diesen Glauben haben, das zu tun. Und dann kam die Zeit, wo das Land geteilt werden sollte, sollte aufgeteilt werden unter der Herrschaft des UNO-Botschafters von Schweden mit einer Delegation aus Indien und Persien. Und sie fuhren durch das Land, zuerst im Norden, und hörten die sogenannte Propaganda der Juden, dass es hier grünt. Und sie waren gerade die Sümpfe am Austrocknen im Norden. Es war eine wunderbare, fruchtbare Erde, alles grünte. Und so sagten sie, jetzt wollen wir mal sehen, ob das stimmt, ob es in der Wüste grünt. Wir gehen in den Süden. Und dann gingen sie mit diesen ganz schwierigen Straßen, wo alles verstaubt war, mit einer Delegation nach in den Süden, weiter als Beersheba. Und sie fuhren. Und zu dieser Zeit begann es zu regnen. Es regnete einige Tage in der Wüste. Und als sie ankamen, sahen sie einen wunderbar gefüllten Teich. Ein junger Mann, der da in dieser Zeit war, sagte, ich möchte gern Gladiolenzwiebeln. Und sie sagten, Gladiolenzwiebel für die Wüste Negev, für was brauchst du die? Wir geben dir keinen Franken, keinen Scheckel für Gladiolenzwiebel. Und ein Freund erfuhr dies und so bekam er Gladiolenzwiebel und er setzte sie. Und als dieser Regen kam, begann alles zu grünen. Hier sind die Bilder, die ich wollte. So ist nun Israel einer der größten Blumenexporteure der Welt. Hast du gewusst, dass im Jahr 2011 über 30 Millionen Blumen aus Israel nach Europa transportiert wurden? Als diese Delegation von Schweden und Persien und Indien in der Wüste Negev ankam, dann sahen sie alles grünen und die Gladiolen begannen an diesem Tag zu blühen. Es war rot und die Kinder badeten in diesem Teich und sie dachten, das kann doch nicht sein. Wenn die Juden es fertig bringen, die Wüste zum Blühen zu bringen, dann können sie das Land haben. Und so wurde das auch so gezeichnet bis nach Elat. 2/3 der Landesmasse kommt nun aus dem Negev, weil 20 Juden sagten, wir machen die Wüste grün. Eine wunderbare Verheißung, wie Gott Regen sendete. Und wir können hier ein paar Blumen sehen. Und wenn man Israel bereist, man sieht so viele verschiedene Blumen, auch wieder aus dieser Briefmarkensammlung, ein paar Motive. Man kann einfach fast nicht genug bekommen. Wenn man hört, und du wirst in ein Land kommen, wo mit Milch und Honig überfließt, ja, Honig gibt es ja nur dort, wo es blüht. Und so erfüllt sich nun dieses Wort. Rosen in aller Art und Weise. So viele Blumen gibt es in Israel, allerlei Sorten. Vögel und alles Mögliche. Und man kann erleben vor den eigenen Augen, wie Gott sein Wort in Erfüllung brachte und bringt. Ganz wunderbare Blumen. Und man sieht auch durch die Jahre immer wieder, es ist 1981 dieses Bild, wie Gott sein Wort besteht. Es war nicht eine einmalige Sache, dieser Regen, sondern ein wiederkehrender Segen. So haben sie nun Datteln, Oliven, Orangen, alles Mögliche an Früchten, wie Gott dieses Land grün macht. Und wenn man Satellitenbilder anschaut, dann sieht man einen grünen Landstrich umgeben von brauner Erde. Wie wunderbar. Israel grünt. Und das ist genau das, was ich zum Abschluss noch einbringen möchte, eine Verheißung aus dem Jeremia 17, Vers 7 und 8. So heißt es, wenn du dein Vertrauen auf den Herrn legst und der Herr selbst dein Vertrauen ist, so wirst du sein wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Und du wirst deine Wurzeln ausstrecken zu diesem Wasser. Und du wirst dich nicht fürchten mitten in der Dürre, sondern du wirst grünen und fruchttragend sein zu jeder Zeit. Und so möchte ich uns einladen, dass wir aufstehen. Ich möchte hier abrunden. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt und uns einfach hier einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben. Ich glaube,